Das Jahr 2024 war global betrachtet das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Es war auch ein Jahr geprägt von extremen Dürren in Südamerika, im südlichen Afrika und in Teilen Nordamerikas, Starkregen und Überflutungen in Europa, Westafrika und Asien. Dies sind zumindest die Erkenntnisse aus dem aktuellen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, zu den globalen Wasserressourcen 2024. Fazit: der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der weltweite Wasserkreislauf verändert sich. Die Daten, die die WMO in ihrem Bericht ausgewertet hat, stammen unter anderem von 3 internationalen Datenzentren der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Wie und aus welchen Ländern bekommen diese Zentren die wichtigen Datensätze? Sind die Wetter- und hydrologischen Extreme jährliche Schwankungen oder Effekte des Klimawandels? Darüber und über andere interessante Aspekte zur Veröffentlichung des Weltwasserberichts spreche ich heute mit Dr. Stefan Uhlenbrock von der WMO, einer der Hauptautoren des Berichts, Dr. Matthias Zink, Philipp Seile und Dr. Simon Michel, alle 3 Wissenschaftler der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Gleich geht es weiter. Im BFG-Interview lassen wir einmal im Quartal unsere Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Verständlich, informativ und nah an der Praxis. Und sprechen über aktuelle Projekte, spannende Forschungsarbeiten und über unsere alltägliche Arbeit für die Bundeswasserstraßen. BFG-Interview ergänzt die bestehenden Podcast-Formate der BFG und setzt auf das persönliche Gespräch mit Zeit für Fragen, Hintergründe und die Menschen hinter den Daten. Mein Name ist Martin Labatz und ich bin wissenschaftlicher Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der BFG. Im Jahr 2022 erschien der erste WMO-Bericht zu den globalen Wasserressourcen, damals noch als Pilotstudie. Ziel war es, weltweit verfügbare Daten zu Wasser, Bodenfeuchte und Grundwasser in einem einzigen Bericht zusammenzuführen. Damals machten nur Institutionen aus 7 Ländern mit. Heute, nur wenige Jahre später, kommen die Daten aus mehr als 60 Ländern. Eine beeindruckende Entwicklung. Alle beteiligten Staaten profitieren davon, denn durch die enge Zusammenarbeit der internationalen Datenzentren haben sie direkten Zugang zu den weltweiten Messungen. Auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde war mit 3 ihrer internationalen Datenzentren beteiligt, dem Internationalen Bodenfeuchtenetzwerk ISMN, dem Zentrum für globale Wasserqualität, beide im ICWRGC, dem Internationalen Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel integriert, sowie dem Weltdatenzentrum Abfluss, GRDC. Gerade mit Blick auf die Bodenfeuchte und den Grundwasserdaten hat sich die Informationslage in den letzten Jahren stark verbessert. Während es zu Beginn kaum verwertbare Informationen gab, sind im aktuellen Bericht allein zu diesen Themen mehr als 37.000 Datensätze aus 48 Ländern enthalten. Natürlich bleiben noch Lücken. Um ein vollständiges Bild zu zeichnen, greifen die Autorinnen und Autoren deshalb zusätzlich auf Simulationen aus 12 globalen hydrologischen Modellen zurück. Die Kernaussagen des Berichts sind deutlich und sie zeigen, wie sehr der globale Wasserkreislauf unter Druck steht. Er wird immer variabler und damit schwerer vorherzusagen. Mal ist zu viel, mal zu wenig Wasser im System. Extreme Wetterereignisse nehmen statistisch gesehen zu und die Gletscher der Erde schmelzen schneller. Und zwar nicht gleichmäßig, sondern in immer stärkeren Schüben. Es braucht also mehr Investitionen in Messverfahren, präzisere Modelle und Frühwarnsysteme, aber vor allem mehr Messstellen. So können die Lücken durch vor Ort gemessene Daten gefüllt werden. Über die aktuelle Lage der globalen Wasserressourcen und wie die Daten zur Wasserqualität, zur Bodenfeuchte und zum Abfluss in den Bericht einfließen, darüber habe ich in diesem Interview online und vor Ort in der BFG mit Dr. Stefan Uhlenbrock von der WMO, einer der Hauptautoren des Berichts, und mit den BFG-Wissenschaftlern Philipp Seile, Dr. Matthias Zink und Dr. Simon Michel gesprochen. Zunächst fragte ich Stefan Uhlenbrock, der die Abteilung Hydrologie, Wasser und Kryosphäre bei der WMO leitet, wie es um die Wasserressourcen in Mitteleuropa und speziell in Deutschland steht.
Generell muss ich sagen, es ist ein globaler Bericht. Also der Anspruch war nicht eine detaillierte Bewertung der Wasserressourcen in Deutschland oder eines der Nachbarländer zu machen. Das war nicht der Anspruch in diesem Bericht. Allerdings sehen wir in unseren globalen Karten regionale Muster. Und wir können sehen, dass das Jahr 2024 war großteils von einem sogenannten El Niño-Signal dominiert. Das führt dazu, dass wir relativ warme Lufttemperatur haben. Auch 2024 hatten wir fast jeden Monat, war immer wieder highest temperature on record. Ja, war fast jeder Monat war ein neuer Temperaturrekord. Das führte dazu, dass 2024 das wärmste Jahr, jemals gemessene Jahr in den letzten 175 Jahren ist. Ungefähr die letzten 175 Jahre haben wir konsistente, gute Beobachtung der Lufttemperatur und 24 war das wärmste Jahr. Dieses warme Jahr führte dazu, dass es global gesehen warm oder heiß und trocken war, aber auch viele Hochwasser oder feuchte Regionen. Und da gehörte Europa dazu. 2024 hatten wir mehrere Hochwasserereignisse. Da war auch der sogenannte Sturm Boris, der in dieser Region Zentral-Osteuropa, also was heutzutage also Tschechien, auch Teile von Deutschland, Elbe-Einzugsgebiet, also untere, obere Elbe, meine ich, Moldau, Slowakei, da in diesem Raum in Zentraleuropa, da waren sehr starke Niederschlagsereignisse, die dazu führten, dass mehrere Flüsse mehr als ein sogenanntes Jahrhundertereignis hatten. Ne? Es hat so stark geregnet, dass das statistisch gesehen das eigentlich nur alle 100 Jahre mal vorkommt. Allerdings zeigen viele Zeitreisenanalysen, dass es wohl häufiger vorkommen wird als alle 100 Jahre. Ne? Also es war ein Jahr auch von viel Hochwasser geprägt. Weiteren zur Situation in Europa, wenn ich noch einen Satz oder einen Aspekt dazu beitragen darf. Wir sehen über die Jahre viele nicht nachhaltig bewirtschaftete Grundwasserressourcen. Das heißt, es wird mehr Grundwasser aus dem System rausgepumpt, als natürlicherweise im Mittel nachläuft. Ne? Also dadurch führt es zu fallenden Grundwasserspiegeln. Jedoch 2024 war für Europa ein besonderes Jahr. Durch den vielen Niederschlag führte das auch im Mittel zur erhöhten Grundwasserneubildung. Nicht überall in Gesamteuropa, doch überwiegend hatten wir mehr Grundwasserneubildung. Dadurch haben sich die Grundwasserpegelstände in einigen Regionen doch erholt. Ne? Allerdings, es gibt immer noch viele Regionen, wo der Grundwasserspiegel im Mittel sinkt und wo die Ressourcen nicht nachhaltig bewirtschaftet werden. Also mehr rausgenommen aus dem System, als natürlicherweise nachläuft, vereinfacht gesagt.
Ja. Du hast ja gerade erklärt, dass 2024 auf Grundlage eurer Daten oder Auswertungen ein relativ feuchtes Jahr in einigen Regionen war, also gerade in Mitteleuropa, so wie ich das verstanden habe. Wenn du das jetzt vergleichst mit den Jahren, mit den Berichten aus den Jahren davor, kann man hier schon ein Signal, also ein Klimawandelsignal erkennen in den Daten?
Wenn wir die Temperatur anschauen, ist es relativ klar. Die schwankt. Allerdings der Trend ist eindeutig, geht nach oben. Das Gleiche sehen wir bei der Zusammensetzung der Treibhausgase in der Atmosphäre. Das sehen wir bei den Ozeantemperaturen und bei den Seetemperaturen haben wir jetzt zum ersten Mal auch drin. Und auch Flusstemperaturen als Wasserqualitätsdaten haben wir auch drin. Und wir sehen überall einen klaren Trend. Wenn es zu Wasserverfügbarkeit und Hochwasser und Dürren, ist es nicht so, es gibt überall mehr Dürren oder überall mehr Hochwasser. Das schwankt vom Jahr zu Jahr. Du hast mir gesagt, wir machen den Bericht die letzten drei Berichte sind wir stolz drauf. Der erste war ein Pilot Study. Und jetzt die letzten drei sind konsistenter und mit besseren Daten gestützt. Und was wir gesehen haben, 2022 und 2023, da war in Westeuropa was sehr trocken. Ne? Da war sehr heiße, trockene Sommer. Großteil der Gletscher sind abgeschmolzen in der Schweiz. Circa 10% des gesamten Gletschervolumens ist innerhalb von diesen beiden Jahren weggeschmolzen, ne? Was so heiß und trocken war. In Westeuropa war eine Hitzewelle und eine Dürre. Das führte dazu, dass in Frankreich Atomkraftwerke runtergefahren werden mussten, weil nicht genügend Kühlwasser verfügbar war. Die Schifffahrt am Rhein wurde eingestellt, weil Navigation nicht mehr möglich war. Der Wasserstand im Rhein war so niedrig und an anderen Schifffahrtsstraßen war so niedrig, dass das wirklich die nicht mehr möglich war, mit Schiffen mit bestimmter Tiefgang zu navigieren. Also dadurch, es hat wirklich massive ökologische und wirtschaftliche Konsequenzen. 2024 war jetzt ein feuchteres Jahr, ne? Also von dem her, der Klimawandel ist nicht, geht immer nach oben, wird immer trockener. Nein, es kann auch mal wieder Jahre geben, die eben durch diesen vermehrte Energie im System durch den Klimawandel dann auch zu sehr feuchten Perioden führen kann. Und das haben wir jetzt gerade auch in großen Teilen Europas gesehen. Auch die Sahelzone in Afrika, also Westafrika bis Zentralafrika, südlich der Sahara, da gab es auch sehr feuchte Regionen. Ne? Also was sonst von Trockenheit und Dürre geprägt war. Wir sehen, die Variabilität nimmt zu durch den Klimawandel.
Und wie wird jetzt aus diesen ganzen Daten ein verständliches und vollständiges Bild? Und warum wissen wir trotz diesen Fortschritten, also KI und Modelle, in manchen Regionen eigentlich immer noch zu wenig über den tatsächlichen Stand der Ressource Wasser?
Ja, exzellente Frage. Zum einen, also die Datenzentren können ja auch nur die Daten zusammentragen, die verfügbar sind und die Daten verfügbar machen. Ja. Also wenn ein Land nicht misst oder die Daten aus politischen Gründen nicht zur Verfügung stellen möchten, dann kann das Datenzentrum die Daten nicht sammeln und wir können nicht kompilieren und Karten und Zeitreihenanalysen machen. Ne. Also von dem her, diese Zusammenarbeit ist absolut wichtig. Dadurch sind wir mehr und mehr abhängig von den Modellen. Und wenn wir jetzt anschauen, ich habe bereits erwähnt, dass wir die 12 besten operationellen globalen hydrologischen Modelle nehmen. Und wenn wir dann schauen, wo stimmen die Modelle sehr gut überein, ist interessant zu sehen, dass gerade wo viele Daten verfügbar sind, wie Nordamerika, Europa, insbesondere Westeuropa etc., da ist die Übereinstimmung der Modelle auch sehr gut, weil die einfach wahrscheinlich mit guten Inputdaten gefüttert werden und gut kalibriert validiert wurden. Wohingegen in anderen Regionen, wo die Inputdaten schon unsicher sind und wahrscheinlich verschiedene Modelle darauf unsicher reagieren, ist die Übereinstimmung der Modelle schlechter. Dadurch unsere Einschätzung der Wasserressourcen auch schlechter. Ne? Also praktisch die Daten würden uns wahnsinnig helfen, wenn wir mehr Messungen hätten, diese Assessments, diese Bewertungen robuster zu machen.
Mhm. Du sprichst ja gerade von Daten und mehr Messungen. Der Leiter des globalen Wasserqualitätsnetzes, der Philipp Seile, der hat mir erzählt, dass zum ersten Mal auch die Wasserqualitätsdaten mit in euren Bericht einfließen. Was ist denn der Hintergrund?
Erstmal großer Dank wieder auch an dieses Datenzentrum und wir schätzen die Zusammenarbeit wirklich sehr und es ist absolut, diese Synergien sind fantastisch. Bisher, und es ist immer noch ein Problem, Wasserqualitätsdaten sind viel zu wenig. Es gibt zu wenig Länder, die kontinuierlich messen und diese Daten bereitstellen oder auch, wo die Zeiträume lang genug sind, damit wir ein Jahr analysieren können. Wir zeigen ja nicht nur die Daten eines Jahres, sondern wir setzen dieses eine Jahr in den Zusammenhang, wie war der langjährige Mittelwert? So bei den Abflussdaten haben wir 30 Jahre üblicherweise und vergleichen das Jahr 2024, wie sah der Fluss, der Abfluss im Fluss aus in 2024 verglichen mit 30 Jahren, und zwar die Periode 1991 bis 2020, das Climate Normal nennen wir das. Und immer dieser Vergleich muss sein. Und bei Wasserqualitätsdaten sind die Zeitreihen oft viel zu kurz und viel zu lückenhaft. Und das macht es uns schwer, dann Assessment zu machen und einfach viele Daten mit vielen Data Gaps, also sagt man Messlücken oder so, ist halt sehr schwierig zu interpretieren von uns. Dadurch die Arbeit des Wasserqualitätszentrums ist absolut wichtig, dies weiter voranzubringen.
Und genau diese mangelnde flächenhafte Abdeckung der Daten zur Wasserqualität nennt Philipp Seile auch als Grund, warum es noch nicht möglich ist, für große Regionen wie Deutschland oder Mitteleuropa die Lage bei der Wasserqualität der Gewässer einschätzen zu können. Zunächst, so der Koordinator des Zentrums für globale Wasserqualitätsdaten im ICWRGC, konzentrierten sich Seile und seine Kolleginnen und Kollegen in dem WMO-Bericht auf die Parameter, die sehr einfach durch Messungen bestimmt werden können. Wassertemperatur, gelöster Sauerstoff, pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit als Indikator für gelöste Salze und Mineralien im Wasser.
Basierend auf den Analysen, die wir jetzt für den Bericht erstellt haben, ist es tatsächlich schwer, auf Regionen hoch zu skalieren, solche Aussagen, da wir eben keine besonders gute räumliche Abdeckung hatten. Die Daten waren vor allem in den USA sehr stark vertreten, beziehungsweise dort haben wir ausreichend qualitativ hochwertige Daten beziehen können, um dort irgendwie regional für einzelne Gewässer Aussagen treffen zu können. Allerdings lassen sich darüber jetzt keine regionalen, auf Kontinente oder so bezogenen Aussagen treffen. Wir wissen allerdings durch die weiteren Daten, die wir auch regelmäßig bei uns im Datenzentrum für Wasserqualität erheben, dass es regional durchaus Entwicklungen gibt, die problematisch sind. Die sind auch zum Teil bestätigt durch großskalige Modellierungen, die in der Wissenschaft jetzt laufen, wo wir zum Beispiel in sehr stark urbanisierten Räumen Probleme sehen, eben gerade was den gelösten Sauerstoff angeht, insbesondere in den Sommermonaten, wo dann durch den Eintrag von organischen Schadstoffen es eben zu einem sehr starken Algenwachstum kommt, also sowohl in Seen als auch in Fließgewässern, die dann zu einer großen Sauerstoffzehrung führen, was wiederum große Auswirkungen dann auf die aquatischen Ökosysteme hat und zum Teil zu Fischsterben führt. Wir hatten ja jetzt auch ein Beispiel in Deutschland an der Oder vor nicht allzu langer Zeit, wo ein ähnlicher Fall eingetreten ist. Und das ist dann natürlich, ich sag mal, sowas dringt dann auch in die breite Öffentlichkeit, aber ähnliche, vielleicht nicht ganz so extreme Situationen sehen wir zunehmend in vielen Gewässern weltweit.
Und wie steht es um den Rhein, eine der wichtigsten Wasserstraßen in Europa?
Also am Rhein hat sich die Wasserqualität auch durch den operationellen Betrieb von zunehmend besseren Abwasseraufbereitungsanlagen in den letzten 50 Jahren ja enorm verbessert. Wir sehen da im Bereich der Leitfähigkeit auch eine deutliche Reduktion der gelösten Salze, was einerseits mit einer verbesserten Abwasseraufbereitung, andererseits aber auch mit einer Reduktion des Kalibergbaus, vor allem im französischen Bereich, zusammenhängt. Da hat sich also unterm Strich die Wasserqualität in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Beim gelösten Sauerstoff sehen wir vor allem Probleme in den staugeregelten Bereichen des Rheins beziehungsweise auch seiner Zuflüsse. Das ist eben insbesondere dann in den Sommermonaten zum Teil problematisch. Dort treten dann auch vereinzelt manchmal Algenblüten auf, die dann eben negative Effekte vor allem auch auf Fische und andere Lebewesen im Wasser haben.
Wie kann denn die Politik euch bei der Datenverfügbarkeit unterstützen?
Grundsätzlich sehen wir, und das betrifft die Wasserqualität, aber ich glaube fast alle Umweltmessungen weltweit tatsächlich Reduktion der Investitionen von Regierungen und Behörden weltweit in den Bereich Monitoring. Häufig werden einfach andere Bereiche da priorisiert. Bei zunehmend größeren Schuldenlasten ist das in gewisser Hinsicht auch, ich denke mal, verständlich, aber wenn wir tatsächlich gerade auch im Kontext des Klimawandels und globalen Wandels allgemein Informationen haben wollen, die wir auch brauchen, um zu sehen, wie sich jetzt Änderungen global auch für unsere Wasserressourcen auswirken, haben wir schlicht und ergreifend gar keine andere Wahl, als in Messnetze zu investieren. Da sind Berichte bzw. internationale Aktivitäten wie dieser globale Zustandsbericht, den die WMO jetzt seit Jahren veröffentlicht, ein sehr probates und wichtiges Mittel, um auch die allgemeine Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen und auch die Bedeutung des Monitorings international sichtbar zu machen. Wichtig wäre und ist es, denke ich, auch die tatsächlich fürs Monitoring eingesetzten Mittel strategisch sinnvoller zu bündeln. Ein Problem, was wir häufig sehen, also auch in der Entwicklungszusammenarbeit, dass tatsächlich auch im Rahmen von vielen bilateralen oder multilateralen Projekten immer wieder auch sehr viel Geld in Monitoring investiert wird, um in Ländern, zum Beispiel in Afrika, Messnetze zu erneuern oder neu zu installieren. Diese dann aber häufig auch nach einer Projektlaufzeit dann sehr schnell wieder kaputt gehen, weil es einfach kein kontinuierliches Funding dafür gibt. Und da könnte, denke ich, auch die Politik durch eine bessere internationale Zusammenarbeit, gerade in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, die Investments deutlich besser fokussieren, wenn es da eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gebern gäbe. Und auch besser mit den nationalen Regierungen zusammengearbeitet wurde.
Auch die Datenverfügbarkeit beim internationalen Bodenfeuchtenetzwerk ISMN ist noch nicht so weit. Flächenhafte Aussagen darüber, wie es um diese für die Landwirtschaft wichtige Variable steht, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht machen. Das Netzwerk wechselte im Jahr 2022 von der Technischen Universität Wien an das ICWRGC der BFG und sammelt Daten zum Anteil vom Wasser im Boden. Matthias Zink, der das Netzwerk leitet, bat ich zunächst, die aktuelle Lage einzuschätzen.
Also erstmal muss man sagen, dass wir mit unseren In-Situ-Daten leider nicht so eine große globale Abdeckung haben. Deswegen sind die Aussagen, die wir aus den In-Situ-Daten, die ich jetzt aus den In-Situ-Daten treffen könnte, begrenzt. Da würde ich jetzt auch mal auf die Satelliten- und Modelldaten, die mit eingeflossen sind, mit eingehen. Und da sieht man generell, dass es ein gemischtes Bild war, obwohl es irgendwie das wärmste Jahr 2024 war, seit Aufzeichnung. Zeigt es ungemischtes Bild tatsächlich. Während es in Zentraleuropa eigentlich ganz okay war, zeigt zum Beispiel Süd- und Osteuropa trockene Bedingungen oder sogar ziemlich trockene Bedingungen. Und dann gibt es noch zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, aus Europa hinaus, zum Beispiel auf Afrika, da sind in großen Teilen Afrika tatsächlich, waren die Bedingungen sehr, sehr trocken. Und dasselbe gilt zum Beispiel für Südamerika, um mal so ein bisschen Beispiele zu geben.
Und wenn du jetzt den Vergleich ziehst zu 2023, also zu dem Bericht davor, hat sich da was verbessert, hat sich was verschlechtert, was die Bodenfeuchte angeht?
Tatsächlich ist es immer eine schwere Aussage auf einer globalen, also eine schwierige Aussage auf globaler Skala zu treffen, muss ich dazu sagen. Aber was man sehen kann, dass es 2024 schon eine leichte Verbesserung, generelle, das generelle Bild sah 2024 schon ein bisschen besser aus als 2023, da 2023 schon ein sehr trockenes Jahr war, in einer auslaufenden Dürre auch, die in vielen Regionen der Welt so bis zwischen 2018 und 2022 lief sozusagen. Gerade vor allen Dingen, wenn man Europa und USA betrachtet.
Und in welchen Regionen, du hast ja schon Afrika erwähnt, gibt es noch andere Regionen, in denen die Lage besonders oder ja besonders kritisch ist, und hat sich die Lage auch in einigen Regionen verbessert?
Das war tatsächlich 2024 nicht unbedingt der Fall. Es gibt natürlich mal lokale Dürreereignisse, die ich jetzt hier aber genau gar nicht betiteln und benennen möchte, weil ich nicht der Experte bin für lokale Dürren. Ja, wir gucken das globale Bild, probieren wir anzugucken und eher Daten darüber zu erheben. Das heißt, da möchte ich mir jetzt auch nicht in Aussagen versteigen, wo ich das lokale Wissen gar nicht besitze sozusagen.
Kann man auf Deutschland das jetzt auch ein bisschen runterbrechen? Also wie sieht's denn in Deutschland laut dem Bericht aus 2024, was die Bodenfeuchte angeht?
Genau, und das ist das Problem. Zum Beispiel in Deutschland ist die Datenlage so, dass wir in Deutschland aus unserer Datenlagensicht, also in situ Daten, also gemessene Daten, ja, mit Messsensoren im Boden, nicht sagen können. Das hat zweierlei Gründe. Ein Grund ist, dass wir genügend lange Zeit rein haben müssen, um solche statistischen Analysen durchführen zu können, sonst sind die statistischen Analysen nichtssagend. Wenn ich nur auf 3 Jahren Daten eine statistische Analyse beruhe fürs letzte Jahr, ist es statistisch nicht sicher. Das kann ich nicht tun. Daher brauchen wir längere Zeit rein. Und die sind in Deutschland tatsächlich leider noch nicht vorhanden. Und das Zweite ist, dass es tatsächlich kein bundesweites Messnetz bis letztes Jahr in Deutschland gab. Das hat der DWD jetzt aufgesetzt mit 24 Stationen. Die Daten fließen jetzt bereits auch ins ISMN, also ins internationale bodenfeuchte Messnetzwerk. Allerdings ist zu bedenken, dass wir jetzt erstmal so an die 15 bis 20 Jahre warten müssen, dass die Zeitreihen, gerade der erste Punkt, den ich sagte, lang genug sind, dass wir gute Analysen über diese Daten fahren können. Das heißt, es ist ein langfristiges Investment, was man da mal tun muss, um Klima sozusagen in den großen Wirkbereichen, in denen wir jetzt Vergleiche machen, um Klima oder klimatische Aussagen über solche Daten oder über solche Variablen wie Bodenfeuchte treffen zu können.
Und woran lag es oder woran liegt es, dass nicht genügend Daten da sind? Hat man zu spät angefangen, sich auf die Bodenfeuchte zu konzentrieren oder?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich kann ich die auch leider gar nicht so richtig beantworten, weil sich das noch nicht so richtig, also ich denke, ein Grund ist, dass Bodenfeuchte immer nicht ein Hauptvariable war, auf die man guckt. Ja, Niederschlag war immer schon interessant, wird seit vielen, vielen Jahrzehnten, über 100 Jahre sogar schon gemessen. Durchfluss, Simon wird ja auch gleich noch was dazu sagen, schon ähnlich lange. Und Bodenfeuchte war tatsächlich relativ lange noch ein Produkt, was in wissenschaftlichen Kontext betrachtet wurde. Und leider funktioniert Wissenschaft immer nur so in 3 bis 5 Jahresscheiben. Also so sind halt halt die Finanzierungsläufe in der Wissenschaft. Und so sind dann halt auch leider die Daten, die wir teilweise in der Datenbank haben. Wir haben relativ viele Stationen, aber die sind halt, wie gesagt, dann so mit diesen Finanzierungsperioden der Wissenschaft nur 3 bis 5 Jahre teilweise lang. Manchmal konnte man die Station noch 3, 4 Jahre mehr retten, aber nicht die 15, 20, eigentlich 30 Jahre, die man für klimatische Betrachtungen braucht. Also wir haben sozusagen schon für die Daten, die wir jetzt in den Bericht eingepflegt haben, unsere statistischen Bedingungen ein bisschen angepasst. Normalerweise müssten 30 Jahre Datengrundlage sein, aber das ist schon unmöglich, dann im internationalen bodenfeuchten Messnetzwerk Daten zu finden, die das überhaupt aufweisen. Da sind wir schon nur auf die Hälfte der Zeit gegangen, die man sonst für so klimatische Betrachtungen, wie sie in diesem Bericht stattfinden, nimmt.
Und welche Art von Daten fließen dann jetzt von eurem Messnetz in den Bericht mit ein?
Also alles, was wir finden können, und das ist dann, also das heißt sozusagen schon mal einmal von der räumlichen Skala her, überall, alle Länder werden abgegrast, also alles, was wir in unserer Datenbank haben, wird analysiert, aber dann haben wir noch so ein bisschen Restriktionen. Wir müssen, wie gesagt, die Länge der Zeitreihe, das hatte ich ja gerade schon mehrmals angesprochen, dann müssen wir aber auch ein bisschen gucken, dass nicht zu viele Datenlücken sind in den Monaten, in denen wir Analysen machen, da gibt's Restriktionen, und dann haben wir ja bei Bodenfeuchte noch das bisschen Besondere, dass wir verschiedene Tiefen messen. Das heißt, wird einmal an der Oberfläche, relativ nah an der Oberfläche gemessen, die ersten 5 bis 10 Zentimeter. Das macht man, damit man gut vergleichbar mit den Satelliten ist. Das sind nämlich genau die Tiefen, die der Satellit eindringt. Und dann haben wir aber tatsächlich Stationen, die gehen bis zu 2 Meter Tiefe. Und wir betrachten für den Bericht die ersten 5 bis 10 Zentimeter separat und dann nochmal die ersten 65 Zentimeter, weil das so ein Standardmaß ist, deswegen so eine krumme Nummer 65, um sozusagen auch ein bisschen tiefer gehend und landwirtschaftlich wirkende Tiefen anzuschauen.
Bodenfeuchte Daten zu messen ist ja ein sehr aufwendiger Prozess. Wie stellt ihr sicher, dass die Daten qualitativ gesichert sind? Also, dass da auch wirklich, was ihr an Daten reinbekommt, das auch stimmt?
Also, da haben wir tatsächlich, also das ist auch noch Stand der Wissenschaft oder Forschungs, oder da wird noch dran geforscht, sagen wir mal lieber so. Wir haben aber gerade tatsächlich schon eine Datenqualitätskontrolle, die wird automatisiert durchgeführt. Jeder Datenpunkt, der in unsere Datenbank fließt, wird automatisiert auf gewisse Kriterien qualitätsgeprüft. Zum Beispiel gucken wir, hat es denn vorher geregnet, wenn zum Beispiel die Bodenfeuchte im Boden hochgeht, dass man sowas zum Beispiel gegeneinander abgleicht. Solche Sachen werden gemacht, und da ist natürlich wie bei allem KI zur Hilfe, ist bei uns jetzt auch. Also es ist aktuell, arbeitet unser Wissenschaftler im Team schon seit jetzt ungefähr einem Jahr an einer KI-Methode, die sich jetzt aber Stück für Stück zeigt, dass das sehr vielversprechend ist und wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann mit zum Einsatz kommen wird, parallel zu der Datenqualitätskontrolle, die wir jetzt schon haben. Dazu ist aber zu sagen, dass bei Bodenfeucht und das vielleicht auch ein bisschen anders als bei Niederschlags-, also bei Regensensoren oder bei Durchflusssensoren, leider das Equipment, also wirklich die Sensoren, die man im Boden vergräbt, leider relativ oft kaputt gehen, relativ oft, sage ich so, alle 5 bis 10 Jahre, manchmal auch weniger, ja. Also manchmal noch überleben die noch kürzer. Und dadurch hat man immer so ein bisschen Problem in Konsistenz der Zeitreihen. Wenn man denselben Sensor an dieselbe Stelle setzt, kann das sein, dass der manchmal einen kleinen Sensordrift, nennt man das dann. Das heißt, der durchschnittliche Messwert liegt einfach 10% höher, zum Beispiel, als das mit dem vorher da implementierten Sensor so war. Obwohl das dieselbe Marke und sonstiges ist, ist einfach so fein sozusagen, so sensitiv auf die Position des Sensors und wie der Boden sozusagen am Sensor anliegt teilweise. Und deswegen hat man da noch ein bisschen Problem, dass man diese Zeitreihen zusammenbringt. Und das machen wir aber im Rahmen dieses WMO-Reports, haben wir das gemacht, dass wir sehen, die Zeitreihen passen zusammen und nur diese haben wir sozusagen dann auch in den Report mit einfließen lassen.
Und die Zusammenarbeit mit den Ländern, wie gestaltet die sich bei der Datenlieferung?
Ja, ist tatsächlich, bei uns sind es tatsächlich nicht so viele Länder. Das ist, ich hätte ja gesagt, sind eher wissenschaftliche Initiativen oder wissenschaftliche Projekte, von denen wir unsere Daten bekommen. Wir haben jetzt so einige Länder tatsächlich, aber jetzt zum Glück schon mehr und mehr an Bord. Das ist zum Beispiel Deutschland zu nennen, hatte ich gerade schon gesagt. Die USA ist ein Vorreiter tatsächlich, was Bodenfeuchte angeht. Und Rumänien ist dabei. Wir sehen, dass Irland und die Schweiz bald ihre Messnetzwerke so weit haben, dass sie uns Daten liefern werden. Und da ist es tatsächlich so, dass das relativ und dass es mal ungewöhnlich unbürokratisch läuft. Das ist auf E-Mail-Zuruf tatsächlich, dass wir da miteinander kommunizieren. Wie sehen die Datenschemen, also wie sehen eure Daten aus? Dann brauchen wir noch relativ viele, nennt man Metadaten, also Zweitinformationen, sage ich mal so. Wir müssen halt wissen, wo liegt die Station, was ist da gerade für eine Landbedeckung, sondern was, also ist da eine, steht das eher in der Stadt, ist es auf im Wald, ist es auf dem Agrarfläche. Solche Informationen brauchen wir da. Das ist tatsächlich mit einem relativ unkomplizierten E-Mail-Austausch meist gemacht. Und dann heutzutage, wie gesagt, gibt es dann Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Meist bieten uns jetzt Datenlieferanten sozusagen an, direkt mit unseren Servern auf deren Server oder eine Infrastruktur von denen zuzugreifen und die Daten tagesaktuell abzurufen. Tatsächlich ohne Verwaltungsvereinbarungen oder sonstigen funktioniert das relativ unbürokratisch.
Wie kann man denn sicherstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Schweiz bewerten möchte, was die Bodenfeuchte angeht, man kann ja nicht alle 300 Meter einen Bodenfeuchtesensor installieren. Wie kann man denn mit den Lücken umgehen zwischen den Sensoren?
Genau, und da sprichst du genau was an, was tatsächlich uns auch ein bisschen umtreibt beim internationalen Bodenfeuchte-Messnetzwerk, um die Daten ein bisschen besser an Wert zu setzen. Braucht man meiner Meinung nach tatsächlich braucht man Modelle, und die Modelle würde man als Integrator benutzen. Man hat zweierlei, sage ich mal, Messprodukte, würde ich das nennen. Man hat diese In-Situ-Daten, die wir halt sammeln, und dann hat man noch die Fernerkundungsdaten, also satellitengestützte Bodenfeuchte. Ja. Und ich sage extra, satellitengestützte Bodenfeuchte ist nicht eine direkte Messung, das ist eine Ableitung von einer Satellitenmessung, die Bodenfeuchte. Und die misst aber nur die oberen 5 Zentimeter, wie ich das schon mal erwähnt habe. Und das ist für einen Landwirt nicht eine sinnvolle Information. Die wollen eigentlich ein bisschen tiefere Bodenfeuchte haben. Aber dafür hat die Satelliten natürlich, der Satellit den großen Vorteil, dass er flächig Bodenfeuchte misst, wo wir natürlich nur punktuell, aber dafür tiefer messen mit den In-Situ-Daten. Und das zusammenzubringen, ist eigentlich normalerweise eine klassische Modellaufgabe, wo dann so solche Daten einfließen und das Modell sozusagen die Interpolation in räumlicher Skala, aber auch in die Tiefe machen kann und wir dann Aussagen treffen können.
Gegenüber dem internationalen Bodenfeuchte-Netzwerk und dem Zentrum für globale Wasserqualitätsdaten hat das Weltdatenzentrum Abfluss GRDC einen entscheidenden Vorteil. Stationen aus zahlreichen Ländern liefern für den WMO-Bericht Langzeitdaten, die meist mehrere Jahrzehnte in die Vergangenheit reichen. Simon Michel ist der Leiter des Datenzentrums. Ihn habe ich erstmal gefragt, was man überhaupt unter Abfluss versteht.
Ein Abfluss ist ja die Menge an Wasser, die durch einen Fluss fließt in einer bestimmten Zeiteinheit. Da kann man sich natürlich die Sekunde oder die Tage oder das Jahr anschauen.
Und wie ich gesehen habe im Bericht, ist Abfluss ja eine der Größen, die lange Zeitreihen aufweisen kann, weil die schon seit langer Zeit gemessen wird. Wie lange gehen denn da die Zeitreihen bei euch im Durchschnitt zurück?
Na, durchschnittliche Zahl, man könnte sagen, das sind um die 50 Jahre. Es gibt natürlich wesentlich längere Zeitreihen, die auch über 200 Jahre Daten zurückblicken können. Es gibt aber auch ganz kurze Zeitreihen. Für den WMO-Report ist natürlich immer eine bestimmte Bezugsperiode wichtig. Und hier sprechen wir für den Abfluss um die letzten 20 Jahre, also das Jahr 2000 bis 2020. Das wird als WMO-Referenzperiode für die Referenz für das jeweilige letzte Jahr, also in diesem Falle 2024, herangezogen.
Und wie sah es im Jahr 2024 aus, global gesehen, was den Abfluss angeht?
Global gesehen lässt sich da im Endeffekt halt sagen, dass halt ungefähr 60% der Flüsse entweder zu viel oder zu wenig Wasser hatten. 2024 lässt sich auch sagen, dass es das wärmste Jahr in der Klimamessung darstellt, und das hat natürlich auch einen Einfluss auf diese Flüsse, in dem Falle eben halt zu wenig Wasser, im Falle, dass zu warm quasi halt ist.
Und wie sah es da in Europa aus, also Mitteleuropa, aber auch gerade in Deutschland, was den Abfluss angeht?
Da lässt sich natürlich auch kein wirklich einheitliches Bild zeichnen, sondern man muss das so ein bisschen natürlich jahreszeitenspezifisch halt sehen. Im Frühjahr und im Winter steigt natürlich die Gefahr von Hochwasserereignissen, während im Sommer, wenn es eh warm ist, natürlich die Gefahr von Niedrigwasserereignissen eben halt auch steigt. So, das muss man sich tatsächlich halt dann jahreszeitenmäßig anschauen.
Hat sich der Trend eigentlich jetzt fortgesetzt oder kann man da schon ein Signal des Klimawandels zum Beispiel erkennen, was den Abfluss angeht?
Da ist es natürlich auch wieder schwierig, das zu verallgemeinern. Der Report ist natürlich ein globales Produkt. Da kann man natürlich schon sagen, dass halt der Abfluss im Mittel tatsächlich eher gleich geblieben. Was eben halt steigt, sind eben die Extreme. Das heißt, es wird in manchen Regionen wesentlich feuchter und in manchen Regionen wird es eben wesentlich trockener. Das sind ja diese 60%, die wir dann weltweit sozusagen halt diese Abweichung vom Normal sozusagen halt sehen.
Wie wird der Abfluss überhaupt gemessen?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Einerseits wird der Abfluss eben halt über den Wasserstand gemessen. Dann gibt es eine Wasserstandsabflussbeziehung. Da wird dann über eine statistische Analyse an verschiedenen Stellen in einem Flussquerschnitt die Geschwindigkeit gemessen. Und über die Geschwindigkeit wird dann auf die Flussmenge geschlossen. Oder es gibt Akustik-Doppler-Profiler. Das sind bestimmte Geräte, ADCP nennen die sich. Und durch die kann direkt Abfluss gemessen werden.
Und wie sieht die Zusammenarbeit mit euren Länderkollegen aus? Also kommen Daten regelmäßig rein aus den Ländern, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder gibt es da einige Schwierigkeiten? Wie sieht das aus?
Das ist auch unterschiedlich. Man kann das jetzt auch wieder nicht verallgemeinern. Es gibt viele Länder, die eine regelmäßige Datenlieferung jedes Jahr anvisieren, und dann gibt es auch wieder Länder, da muss man natürlich speziell im Detail nachfragen, weil die Validierung von den Daten natürlich einiges an Zeit beansprucht. Und was wir machen ist, wir fragen die Länder nach den wichtigsten oder nach den größten Einzugsgebieten an, ob wir nämlich speziell Daten von diesen Flüssen bekommen können für den WMO-Report. Also hier muss man dann tatsächlich sagen, dass ja um den WMO-Report geht, dass der WMO-Report schon ein kleiner Türöffner bei den Ländern ist, weil jedes Land natürlich gerne ein Teil von diesem Report sein will. Das sieht man auch in den Anzahl an Ländern, die Daten für den Report zur Verfügung stellen. Hier war im Jahr 2021, als der erste Report herausgekommen ist, waren 7 Länder an der Datenlieferung beteiligt, und mittlerweile im Jahr 2024 sind es schon 60 Länder, die Daten für den Report sozusagen halt liefern. Und viele Länder haben auch automatische Schnittstellen, wo man dann per API direkt per Computer die Daten abgreifen kann. Das wird natürlich auch vom GRDC durchgeführt. Mhm. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Daten manuell per Hand zu bekommen von den Ländern, oder die werden automatisch per Computer übermittelt.
Welche Flusssysteme deckt denn, also nicht spezielle Flusssysteme, aber deckt eure Datenbank große Flusssysteme ab oder Flusseinzugsgebiete oder auch die ganz kleinen Flusseinzugsgebiete?
Also unsere Datenbank, momentan haben wir über 11.000 Stationen in der GRDC-Datenbank. Da sind alle Einzugsgebietsgrößen vorhanden. Hier für den Report fokussieren wir uns natürlich auf die größten Einzugsgebiete, die im Land vorhanden sind. Also die sind alles Einzugsgebiete mit größer wie 10.000 Quadratkilometer.
Der Matthias Zink hat ja schon gesagt, dass die Daten, die im Bodenfeuchtemessnetz enthalten sind, dass die kostenlos verfügbar sind. Wie sieht's denn bei euch da aus?
Unsere Daten sind auch kostenlos zur Verfügung gestellt, oder? Ja, also unsere Daten werden auch kostenlos zur Verfügung gestellt.
Und bei dir, Philipp, bei dem Messnetz für Wasserqualität, wie sieht das da aus? Können die Daten auch kostenlos abgerufen werden?
Ja, genauso wie bei den anderen beiden Datenzentren sind die online direkt verfügbar. Das ist auch eine der Kernfunktionen unserer Datenzentren, dass wir die primär der Wissenschaft, aber grundsätzlich generell frei verfügbar zur Verfügung stellen, wobei wir da einschränken müssen. Die Daten sind in der Regel für wissenschaftliche Zwecke, also nicht kommerziell, stehen die zur Verfügung.
Und Simon, wie sieht die Zukunft des GRDCs aus? Was plant ihr?
Nun, die Zukunft ist natürlich, dass wir weiterhin Daten für den Report bereitstellen können. Die Zukunft sieht auch so aus, dass es mehr Stationen von manchen Ländern eben halt gibt, die noch nicht im GRDC zur Verfügung gestellt werden. Da wollen wir natürlich auch unser Produkt generell verbessern, dass wir eben uns breiter aufstellen können, dass wir mehr Stationen zur Verfügung stellen können. Eine Idee ist auch, mehr aktuelle Daten in das GRDC zu bekommen. Momentan machen wir meistens einmal pro Jahr ein Update von den Daten. Das kann natürlich auch jeden Monat oder sogar, wie im Falle vom ISMN, täglich durchgeführt werden. Aber das sind alles natürlich Sachen, die in der Zukunft zu sehen sind. Dann gibt es natürlich auch Stationen, die einfach nicht mehr existent sind, wo auch Länder zum Beispiel keine Daten mehr zur Verfügung stellen. Da schauen wir natürlich, ob es auch andere Methoden gibt, womit man Abflussdaten eben halt messen kann. Und hier kommt dann die Earth Observation, also die Satellitenbeobachtung, mit ins Spiel, weil die Satelliten können einfach über auch Ländergrenzen hinwegfliegen und auch dorthin kommen, wo eben Messstationen schwierig aufzubauen sind. Und dort kann man einfach in Verbindung mit Daten des GRDCs auch Satellitendaten verwenden, um den Abfluss halt für verschiedene Stationen oder Regionen halt zu generieren.
Der Matthias Zink hat ja schon die künstliche Intelligenz bei der Datenbearbeitung von der Bodenfeuchte gesprochen. Wie sieht's denn beim Abfluss aus?
Na, da wir ja keine Verifizierung der Daten, also Überprüfung der Daten vornehmen, sondern das ist Aufgabe der Länder, würde ich auch den Einsatz von der KI mehr bei den Ländern sehen, weil dort ist nochmal ein direkter Bezug zu der Datenvalidierung quasi halt gegeben. Was wir mit künstlicher Intelligenz machen können, ist zum Beispiel Modellierung verbessern oder eben andere Produkte verbessern.
Und Philipp, wie sieht das bei der Wasserqualität aus mit künstlicher Intelligenz? Kann die dort behilflich sein?
Auf jeden Fall. Wir setzen die persönlich jetzt noch nicht ein. Es gibt aber im wissenschaftlichen Bereich in verschiedenen oder bei verschiedenen Fragestellungen bereits etliche Forschungsprojekte. Das geht von der Qualitätssicherung, wie die Kollegen beim ISMN ja auch schon einsetzen bzw. vorbereiten, über Anwendungen im Bereich der Fernerkundung, die sehr stark auf künstliche Intelligenz und Machine Learning setzen, als auch dann im Bereich der allgemeinen Wasserqualitätsmodellierung.
Okay. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und dann hoffe ich mal, dass unter anderem auch die Politik den Bericht aufgreifen wird und aufmerksam wird auf die Arbeiten, die ihr im Bereich der Wasserqualität, der Bodenfeuchte und natürlich auch des Abflusses leistet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin.
Danke.
Ja, danke dir, Martin.
2024 war also laut der WMO das wärmste Jahr seit Beginn verlässlicher Messungen mit spürbaren Folgen für Wasserverfügbarkeit, Hochwasser und Niedrigwasser weltweit. In Europa prägten starke Regenfälle und Hochwasserereignisse das Jahr. Sorgen bereiteten auch die Grundwasserstände und sommerliche Wasserengpässe, auch wenn es im vergangenen Jahr mancherorts Erholung gab. Deutlich ist, die Extreme nehmen zu. Der Bericht zeigt auf, wie wichtig ein enges Netz an Messstellen mit langjährigen Datensätzen ist. Die internationalen Datenzentren der BfG, darunter die für Bodenfeuchte, Wasserqualität und Abfluss, leisten einen wichtigen Beitrag, diese Daten bereitzustellen. Denn eins ist klar, nur mit verlässlichen Daten, klugen Modellen und stabiler Zusammenarbeit lassen sich Risiken früh erkennen, Ressourcen nachhaltiger bewirtschaften und Ökosysteme wirksam schützen. In der nächsten Folge des BfG-Interviews sprechen wir über das Gedächtnis der Umwelt, die Umweltprobenbank des Bundes, für die die BfG wichtige Schwebstoffproben liefert. Bis dahin.